Liebe Gemeinde, wenn ich morgens die Wohnungstür hinter mir schließe, dann sage ich, Herr, segne mich an Leib und Seele und Geist und in allen Begegnungen dieses Tages. Herr, segne mich an Leib, Seele und Geist und in allen Begegnungen dieses Tages. Seit Jahren ist das für mich eine feste Formel geworden. Die betrifft meine Person, meinen Körper, meinen Leib, meine Seele, also mein Denken und meinen Geist, meine Spiritualität. Und sie betrifft auch andere, und zwar in den Begegnungen eines Tages. Und das können mal mehr und mal sehr viele sein und wenige auch. Und so bitte ich um den Segen Gottes, weil ich weiß und glaube, dass Gottes Segen da ist und ich darauf angewiesen bin. Und der Tag bekommt dadurch eine enorme Qualität, weil ich weiß, ich gehe in diesen Tag mit meinem Gott und mit seinem Segen und ich nehme das auch zu anderen mit. Segnungsgottesdienst heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Sonntag kommt. Das ist durchaus ein Thema. Denn Gottes Segen begegnet uns ja in vielfacher Weise immer wieder. Wenn zum Beispiel ein Kind neu geboren wird, das neue Leben, es wird gesegnet. Wir bitten um Gottes Segen. Oder wenn wir in 2 Wochen den Taufgottesdienst feiern, dann werden wir auch Gottes Segen für die Täuflinge bitten. Oder wer die letzte kirchliche Trauung hier in Erinnerung hat, natürlich wird auch ein Paar dem Segen Gottes anvertraut. Auch für bestimmte Dienste ist der Segen unverzichtbar. Nächsten Sonntag in Linz, wenn Alex Strecker zum Pastor ordiniert wird. Oder wenn für die Gemeindeleitung gebetet wird und um Gottes Segen gebeten wird, zum Beispiel im letzten September hier. Oder wenn Mitarbeiter in Dienste eingesetzt werden, bitten wir um Gottes Segen. Auch bei Begräbnissen gibt es die Segensbitte, allerdings nicht für den Verstorbenen und die Verstorbene, sondern für die Hinterbliebenen, die ja ihre Zukunft unter dem Segen Gottes weitergestalten sollen. Aber mir fällt auf, nicht die großen biografischen Ereignisse allein sind es, wo der Segen Gottes zur Sprache kommt und wo der Zuspruch erfolgt, sondern jeder Gottesdienst schließt mit einem Segenswunsch. Und heute haben wir den sogar mit einem Segenswunsch eröffnet. Und das ist ein Segenswunsch von ganz weit her, der uns hier nahe kommt, bis aus Afrika. Und doch ist der Gottesdienst ja auch ein biografisches Ereignis. Wenn es geschieht, dass Gott uns zum Beispiel heute in unserem Leben berührt mit seinem Segen, dann ist das ein Teil unserer Biografie im Leben mit Gott. Also Segen ist nichts Banales, auch nichts Selbstverständliches, was man so mitnimmt nach dem Motto, auch wenn ich nicht weiß, ob es nützt, es scheint jedenfalls nicht zu schaden. So gehen wir mit Gottes Segen ja nicht um. Segen scheint doch etwas trotzdem Formelhaftes zu sein. Wir wünschen ein gesegnetes neues Jahr, gesegnete Weihnachten. Vor kurzem haben wir gesegnete Ostern gewünscht und alljährlich ein gesegnetes neues Lebensjahr. Und die Lieder, die vom Segen Gottes sprechen und singen, die gerade auch vor der Predigt gesungen wurden, ja, auch dort kommen Formeln des Segens vor. Und am Ende dieses Gottesdienstes wird es eine Segnungshandlung geben, wo uns vielleicht nur 4 Worte zugesprochen werden, die uns aber direkt berühren. Der Herr segne dich. Dazu nachher aber mehr. Und dennoch, Segen ist keine Formel. Segen ist nicht nur ein Wort oder eine sonntägliche Gewohnheit. Aber was ist der Segen denn dann? Warum lieben Menschen es, gesegnet zu werden? Wir schauen mal auf einige Segensbegriffe und ich bitte, dass wir mal die Präsentation sehen können und mal ein bisschen weiterklicken. Noch ein Stück. Dankeschön. Danke, die brauchen wir. Was sagt eigentlich die Bibel über den Segen? Wenn man in der Bibel nach dem Segen Gottes schaut, in welchem Zusammenhang der gesprochen wird und was er bedeutet, dann stellt man fest, da geht es um die Übertragung von lebenswirkender und lebenerhaltender Kraft an den Menschen. Eine Kraftübertragung. Und im hebräischen Denken ist der Segen eine Macht Gottes, die im gesprochenen Wort wirksam wird. Das ist also nicht nur ein Wort, sondern da geschieht etwas durch dieses Wort. Oft steht diese Wirkung im Zusammenhang mit bestimmten Persönlichkeiten oder mit Diensten, mit Gaben und Lebenssituationen. Wenn zum Beispiel ein sterbender Patriarch segnet, zunächst den Falschen, für den der Segen ja gar nicht bestimmt war, aber der sich den erschlichen und erkauft hat, gegen einen Teller Linsengericht. Da wird gesegnet. Und interessant ist, dass selbst ein erschlichener, erkaufter Segen wirkungsvoll ist im Leben des Jakob. Oder wenn die Priester das Volk Gottes segnen sollen, zum Abschluss des Gottesdienstes mit der traditionellen Segensformel, die wir gerade auch gesungen haben und ja, die auch wirksam ist. Aber wie gut, dass Gottes Segen in seiner Wirksamkeit nicht von Menschen, die den Segen erbitten oder zusprechen, abhängig ist. Segen Gottes hängt nicht an Menschen, sondern ist für Menschen da. Letztlich ist Gott nämlich selbst der Geber des Segens. Auch wenn Hände, wenn man sie erhebt, und Worte, die man zuspricht, von Menschen diesen Segen Gottes zum Ausdruck und zur Sprache bringen. Aber Gott ist der Geber des Segens. In der Übersetzung des Alten Testaments der hebräischen Bibel durch die Juden Buber und Rosenzweig wird sehr deutlich, dass der Segen etwas mit dem Heiligen zu tun hat, von dem aller Segen ausgeht. Und da lautet das so, genau, Dankeschön. Die übersetzen den hebräischen Text so. So sollt ihr die Söhne Israels sagen, segnen. Sprecht zu ihnen, segne dich er und bewahre dich. Lichte er sein Angesicht dir zu und sei dir günstig. Hebe er sein Antlitz dir zu und setze dir Frieden. Sie sollen meinen Namen auf die Söhne Israels setzen, ich aber werde sie segnen, sagt Gott. Die Übersetzung, so kompliziert sie ist aus dem Hebräischen, macht deutlich, worum es geht und wer in der Mitte und das im Zentrum steht. Er. Gott segne, Gott lichte, Gott hebe, Gott bewahre, Gott sei dir günstig, Gott setze dir Frieden, setze dir einen guten, geordneten Rahmen zum Leben. Das ist die Anweisung Gottes an die Priester aus dem Volk Israel. Er gibt Anweisungen, Gott. Er segnet, er lichtet sein Angesicht dir zu und er hebe dein Antlitz dir zu. Er? Der Gottesname ist so heilig und auch so wirkungsvoll, dass Juden es nicht wagen, ihn auszusprechen. Wenn wir sagen Gott oder Yahweh, Juden würden das nicht tun. Deswegen dieses Er, diese beiden Buchstaben, die für Gott stehen. Weil Segen etwas mit der Macht Gottes zu tun hat. Die Begegnung mit dem Heiligen. Segnen und gesegnet werden heißt dem Heiligen, allmächtigen Gott zu begegnen. Das heißt, Segen ist also mehr als ein Fürbittegebet, wo man für jemanden betet. Das darf man auch tun. Das ist in Ordnung. Aber Segen verbindet unmittelbar mit Gott, unmittelbar mit der Kraft Gottes. Ich denke an manches Trauergespräch zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Dort gab es Paare, denen es ganz wichtig war, zu sagen, wir möchten um Gottes Segen bitten. Der soll eine wesentliche Rolle spielen in unserem Leben. Da ist es kein Problem, sie zu trauen in einer kirchlichen Trauung. Es gab aber auch Paare, die gesagt haben, Gott bedeutet uns eigentlich nichts. Aber wir möchten gerne das schöne Fest haben und der Segen Gottes kann ja nicht schaden. Da hatte ich große Probleme, das zu gestalten, bis dahin, dass ich auch eine Trauung mindestens verweigert habe. Weil ich gesagt habe, mit Gott und seinem Segen spielt man nicht. Ich freue mich, dass ihr heiratet und ja zueinander sagt, das ist super. Aber wenn wir um Gottes Segen bitten, das ist noch eine andere Dimension. Dann ist es mehr als ein schönes Fest. Da wird Gott präsent und da setzt ihr euch auch der Kraft Gottes aus und lasst euch auch in eurer Beziehung, eurer Ehe von Gott etwas sagen. Und die Leute, die schon lange verheiratet sind, bei mir werden es im Sommer 22 Jahre, die wissen, was das bedeutet, wenn Gottes Segen wirksam ist und man immer wieder darauf angewiesen ist. Und dann erinnert man sich auch gerne daran, wie gut und kraftvoll das ist. Also vor dem Segen Gottes habe ich hohen Respekt. Ich würde den Segen Gottes nicht erbitten und zusprechen können, wenn nicht klar ist, dass wir dem Heiligen begegnen. Und der Ausspruch und die Handauflegung, die Worte und die Geste, das ist so die Zuwendung des göttlichen Heils an die Menschen. Durch Gott selbst oder durch Menschen, die in dieser Macht Gottes handeln. Aber was ist das Ziel des Segens? Schauen wir mal. Ja, danke schön. Was ist das Ziel des Segens? Ich glaube, wer Segen erfährt und auch zugesprochen bekommt, behält den Segen nicht für sich, sondern dieser Segen selbst wird zum Ausgangspunkt des göttlichen Segens für andere. Eben haben wir das gesungen in der einen Strophe: Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist und durch Gottes Gegenwart und seinen Segen. Das heißt, wir werden selbst gesegnet. Das nehme ich gerne in Anspruch. Das freut mich. Das brauche ich auch. Und in der zweiten Strophe: Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. Sei ein Segen für andere. Sei ein Segen für andere. Beides gehört zusammen. Ich kann den Segen Gottes nicht nur für mich beanspruchen und behalten, es hat auch mit anderen zu tun. Aber Segen geht, wie ich schon sagte, immer von Gott aus. Und er führt zu Gott zurück. Das heißt, ich kann nicht Gottes Segen für mich alleine beanspruchen und behalten, sondern mein Umgang mit dem Gottes Segen wirkt sich auf Gott selbst und meine Beziehung zu ihm und zu anderen aus. Im hebräischen und im griechischen Text der Bibel bedeutet Segen Folgendes oder zieht auch Folgendes nach sich. Segen heißt auch, oder segnen heißt, loben, preisen und danken. Segnen heißt auch loben, preisen und danken. Aber wen? Segen führt letztlich zum Lob Gottes. Durch mich und durch andere. Und Segen führt auch zum Dank an Gott, wenn wir erfahren, wie Gott an anderen handelt oder uns auch einsetzt in seinem Reich. Segen führt zum Dank an Gott durch mich und durch andere. Segen ist wie eine großartige Gabe, da unten steht es, der Liebe Gottes, die Kreise zieht. Stellt euch vor, ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Er macht nicht nur einfach plupp, sondern der zieht Kreise. Der setzt etwas in Bewegung. So ist das mit dem Segen Gottes. Segen, der Kreise zieht, der nicht bei mir bleibt, der mich zwar trifft und berührt und auch tief in mich dringt, sondern er zieht Kreise und gewinnt auch dadurch eine enorme Macht. Bis dahin, dass es zum Beispiel dem Abraham gesagt wird: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Das sind starke, klare Worte. Wenn das stimmt, was hier in der Bibel steht, was auch dem Abraham zugesprochen wird im Zusammenhang mit dem Segen, heißt das, dass Gott so mächtig ist, dass er segnen und verfluchen kann. Das heißt, mancher Segen, der uns widerfährt, hat seinen Ursprung darin, dass andere uns gesegnet haben. Das ist wunderbar. Das ist nämlich der erste Aspekt. Ich will segnen, die dich segnen. Tolle Verheißung. Und wenn wir das selber machen, das ist, glaube ich, auch immer eine Übungssache. Da muss ich mich immer wieder auch daran erinnern. Dann werden auch andere gesegnet. Und dann gibt es diese andere Seite. Was den Fluch betrifft, gilt zwar, dass Gott nicht immer das Böse von uns abwendet, aber sicher den zur Rechenschaft zieht, der uns etwas Böses will, der das göttliche Heil an uns unterbinden will. Insofern hat das zwei Seiten. Segen als lebenserhaltende, lebenswirkende Kraft und der Fluch die zerstörende Kraft. Wenn wir als Christen um diese Wirkung von Segen und Fluch wissen, in jedem Fall Gott vertrauen, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, wenn wir mit seinem Segen rechnen. Dann leben wir in einer enormen Gelassenheit. Ich lerne zum Beispiel zunehmend, dass das, was mir auch an Üblem widerfährt, mich nicht mehr so sehr berührt, seitdem ich diese Aussage von Gott her kenne. Weil ich weiß, dass Gott seinen Segen möchte und er auch andere Dinge anders bewertet. Gott wird sich um mich kümmern, gerade wenn andere mich segnen, aber Gott wird sich auch um andere kümmern, wenn sie mich verfluchen. Das gibt uns Christen eine gewisse Gelassenheit in dieser Zeit. Ich glaube, es ist nicht mal einfach, Christ zu sein, auch Position zu beziehen in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft. Das eine ist sehr angenehm für mich, das andere warnt davor, mit Segen und Fluch nicht leichtfertig und gedankenlos umzugehen. Heute ein Segnungsgottesdienst. Nachher am Ende soll es geschehen. Wir werden um Gottes Segen bitten, Gottes Segen zusprechen. Diesmal nicht von hier mit einem Bibelwort, was in die Gemeinde hineingesprochen wird, sondern ganz persönlich, direkt im Gegenüber. Nachher werden drei Menschen hier stehen und werden denen, die das möchten, direkt den Segen Gottes zusprechen. Dabei schaut man sich an. Dabei kann es vielleicht eine Geste der Berührung geben. Auf jeden Fall ein wirksames Wort Gottes. Diese Form heute sicher ungewohnt für uns als Gemeinde. Aber ich glaube, es ist eine Chance, deutlich zu machen, dass der Segen Gottes nicht irgendwo in eine Menge hineingesprochen wird, sondern dem Einzelnen zugesprochen wird. Dem Einzelnen, wenn wir einander gegenüberstehen. Wenn wir damit rechnen und darauf hoffen, dass Gott mit seinem Segen jeden Einzelnen reich beschenkt, uns als Einzelne und die Gemeinde. Wir leben ja in diesen Wochen in der Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Da fällt mir auf, Jesus ließ seine Jünger damals und lässt auch uns als seine Nachfolger heute nicht ohne Segen, nicht allein, nicht ohne Kraft. Jesus segnete seine Jünger vor der Himmelfahrt. In der Bibel heißt es, Jesus hob seine Hände auf und segnete sie. Das ist diese priesterliche Geste aus dem Alten Testament, die alles umfasst. Sie umfasst genau das, was Buber und Rosenzweig so beschrieben haben. Bewahrung, Zuwendung, Gewogenheit, Frieden. Jesus hob seine Hände auf und segnete sie. So wie im Segen, in der Segensformel des Alten Testaments. Jesus ist hier der große Priester, der hohe Priester. Und das hat Folgen. Die Jünger warfen sich vor Jesus nieder. An dieser Stelle wird sehr deutlich und auch sichtbar, dass das gesprochene Wort Gottes Macht wirkt. Das ist nicht nur ein Wort, was man irgendwie hört und dann wieder geht, sondern es berührt so zutiefst, dass klar ist, wer die Macht und das Sagen hat. Jesus Christus. Und das gleichzeitig als einer, der behütet, der gnädig ist und Frieden gibt. Und dann der dritte Schritt. Die Jünger kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude, heißt es dann. Und sie priesen Gott. An der Stelle wird deutlich, dass wenn wir gesegnet sind und gesegnet werden, selbst zum Ausgangspunkt des Segens für andere werden. Das heißt, diese Segensmacht reicht sogar so weit, wenn man dann noch weiter in der Bibel sich umschaut, dass Christen selbst Feinde und Verfolger der Segensmacht Gottes anbefehlen. So weit reicht das. Wie wäre es, wenn wir Menschen segnen, mit denen wir unsere Mühe haben? Vielleicht liegt es ja gar nicht an ihnen, sondern an uns selbst. Der Segensmacht Gottes anbefehlen. Der Macht, die Leben wirkt, die Leben erhält, eine Gabe, die eine Auswirkung der göttlichen Liebe ist. Mit den Jüngern Jesu sind wir in guter Gemeinschaft, als solche, die um Gottes Segen bitten und die auch Gott segnen wird. Und jetzt zum Schluss nochmal bei Martin Pepper hingeschaut bei dem Lied. Da heißt es, ob du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in Gottes Segen gehen. Segen heißt ja nicht stehen bleiben, weil es so schön ist. Das war interessant bei der Himmelfahrt Jesu. Die standen da und Jesus segnete sie. Jesus wurde dann zum Himmel emporgehoben. Sie blieben aber nicht an dem Ort stehen, sondern sie gingen zurück zu den Menschen, in ihre Beziehungen hinein. Ja, den nächsten Schritt in Gottes Segen gehen. Ruhig in Bewegung kommen. Ich glaube, dass Gott uns da auch gute Wege weist. Und das Zweite, ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehen oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehen, da wird ja etwas Wirklichkeit an der Stelle. Vielleicht müssen wir auch mal unsere Träume überprüfen, wenn wir um Gottes Segen bitten. Vielleicht sind die ja schon längst Wirklichkeit geworden, ohne dass wir das gemerkt haben. Oder wir sind so begierig, dass wir immer noch mehr wünschen und erwarten von Gott und Gott uns schon längst beschenkt hat. Einfach mal dahin zu schauen, dass manche Träume gar kein Traum mehr sind, sondern Wirklichkeit. Oder andersrum, auch mancher Traum ausgeträumt ist. Dass manches, was wir uns vorstellen, Gottes Segen nicht bekommt. Auch das ist ja möglich. Aber ich glaube, dass Gott in seiner Souveränität weiß, was er segnet und was nicht. Also, so hat Martin Pepper das in diesem Lied formuliert. Eine Einladung, die auch am Ende des Gottesdienstes dann ergeht, nächste Schritte zu machen und dann in Gottes Segen zu gehen. Damit der Segen Gottes nicht ein Traum bleibt, sondern als Gabe und auch Auswirkung göttlicher Liebe in uns und durch uns wirksam wird. Amen.